herzlich willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Ich bin Heike.
Und ich bin Rike.
Und wir sitzen hier zusammen und haben, nachdem es letztes Mal ums Essen und Nicht-Essen ging, eine sehr spannende Folge vor uns. Und zwar geht es diesmal um das Real Food.
Wir haben letztes Mal ja darüber gesprochen, dass auch nach Fastenperioden, das war das Thema, insbesondere qualitativ hochwertige Lebensmittel wichtig sind. Und da holen wir heute mal ein bisschen weiter aus.
Richtig. Real Food ist also der Kontrast zu Fake Food. Wir könnten auch sagen, echtes Essen oder einfach Lebensmittel, die diesen Namen auch wirklich verdient haben.
Oder auch leider nicht verdient haben.
Wir werden beide wieder unter die Lupe nehmen. Und ganz unabhängig davon, ob man nun abnehmen will oder sich einfach nur besser fühlen, geht der Trend ja im Moment sehr danach, sich wieder nach was Echtem zu sehen. Und Das hört auf dem Teller nicht auf. Also einfach mal wieder echte Lebensmittel, Real Food dabei zu haben.
Und echte Menschen mal wieder sehen.
Echte Menschen auch, ja. Und echt, einfach alles nur so echt und nicht so viel Fake. Und viele sind müde einfach von dieser Phase. Und dann kommt möglicherweise auch noch die Frühjahrsmüdigkeit dazu. Aber jetzt geht die Sonne wieder auf. Wir werden alle mehr und mehr wieder in Kontakt miteinander treten dürfen. Hoffentlich.
Mhm. Und bis dahin kommen wir in Kontakt mit echtem Essen.
Richtig. Und zwar geht es einfach darum, dass wir Lebensmittel tatsächlich als echte Lebensmittel bezeichnen dürfen, die tatsächlich auch einen natürlichen Ursprung haben. Und da sind wir ganz schnell bei den Lebensmitteln wie Gemüse und Obst natürlich, aber auch Hülsenfrüchte, also Erbsen, Linsen, Bohnen oder Nüsse gehören dazu. Und für diejenigen, die tierische Lebensmittel auch mögen, natürlich auch Eier, Milch, bitte in Vollfettvariante, keine fettarmen oder gar Magerprodukte, die sind nicht so in der Natur vorkommend. Und natürlich auch Fleisch und Fisch. Alles das sind Real Foods.
Alles, was unverarbeitet ist.
Richtig. Und womit unser Körper eine Menge anfangen kann. Und wir werden auch gleich nochmal schauen, was eigentlich kein Real Food ist.
Mhm. Alles, was nicht natürlich ist, enthält typischerweise eine Zutatenliste.
Ja.
Alles, was man umdreht und hinten das schöne sogenannte Kleingedruckte findet, wofür man auch meistens eine Lupe braucht. Ich habe übrigens sogar letztens im Supermarkt gesehen, dass es einige Einkaufswägen gibt, wo sogar schon eine Lupe dran ist.
Das
ist
ja
sehr interessant.
Die sind mir schon vor langer Zeit aufgefallen.
Ja, nee, mir irgendwie nicht so. Aber ich kaufe häufig dann kleinere Portionen, nehme nicht so groß in Supermarktwagen.
Ja, richtig, also dich könnte man wahrscheinlich in die Supermarktwägen, wo so eine Lupe dran ist, insgesamt auch reinpacken,
vermutlich,
oder?
Vermutlich, ja. Na gut, aber zurück zur Zutatenliste. Also es geht darum, dass sogenannte unnatürliche Produkte oder hochverarbeitete Produkte eigentlich, nee, nicht eigentlich, sondern die haben immer eine Zutatenliste.
Ja.
Und in der Zutatenliste, wie der Name schon sagt, wird festgehalten, was alles dort drin enthalten ist. Und nun gibt es ein paar Regularien, woran sich alle diese Lebensmittelhersteller von Fertigprodukten halten müssen. Auf einer Zutatenliste müssen immer alle Zutaten angegeben werden, die in dem Endprodukt, was ich esse, noch enthalten ist. Und dann sind sie immer in der Reihenfolge angegeben, in der das meiste darin enthalten ist. Also zum Beispiel, wenn ich ein fertig verpacktes Brot kaufe, dann steht an erster Stelle Dinkelmehl, dann ist Dinkelmehl am allermeisten in diesem Brot enthalten. An letzter Stelle steht dann vielleicht sowas wie
Salz.
Malzextrakt oder Salz. Mhm. Und das ist dann die Zutat, die mengenmäßig, also nur auf die Gesamtmenge, also Gewicht und Volumen des Brotes in diesem Fall bezogen, am wenigsten enthalten ist. Dann gibt es noch ein paar Besonderheiten, zum Beispiel werden Allergene immer fett gedruckt, also wenn wir kein Dinkelbrot kaufen würden, sondern ein Weizenbrot, dann wäre das Weizenmehl dick gedruckt, weil Weizen ein sogenanntes Allergen ist.
Ich möchte kurz noch was sagen zum Brot und übrigens einen Einkaufstipp zum Brot zu geben.
Ja.
Viele sagen ja, woran erkenne ich denn ein Vollkornbrot? Und wenn wir schon bei der Zutatenliste sind, dann erkennt man das tatsächlich auch an dieser, sofern man ein verpacktes Brot im Supermarkt kauft.
Und insofern man eine Lupe an seinem Einkaufswagen hat.
Oder noch gute Augen. Also, wenn wir die Zutatenliste anschauen, die bei verpacktem Brot ist, beim Bäcker muss man die Bäckerei-Fachverkäuferin fragen, dann muss das Roggen, Vollkornmehl oder das Vollkorn-Weizenmehl oder das Vollkorn-Dinkelmehl, es ist ja egal, welches Vollkorn wir jetzt verwenden wollen, muss an erster Stelle stehen. Dann haben wir ein echtes Vollkornbrot. Und per Definition ist ein Vollkornbrot auch immer ein Brot, das zu 90% aus Vollkorn besteht. Daran kann man es ganz toll erkennen und deswegen allein lohnt schon der Blick auf die Zutatenliste.
Ja. Und leider, wer es dann mal wagt, wird vermutlich feststellen, dass es nicht sehr viele Brote gibt im Einzelhandel, die tatsächlich Vollkorn verdient haben.
Richtig, genau. Also die arbeiten ja dann mit allen möglichen Hilfsnamen wie Fitnessbrot, Aktivbrot, Ditbrot, Datbrot. Mhm. Also da gibt es ja der Fantasie werden keine Grenzen gesetzt.
Oh, ein guter Trick ist auch Mehrkorn. Mhm. Mehrkorn ist nicht Vollkorn, Richtig. Sondern hat nur mehr Körner als ein Mischbrot.
Genau, oder Brot mit Vollkorn. Ups, da ist ein bisschen Vollkorn drin gelandet. Aber wenn schon...
oder mit Schrot. Ja. Schrot ist auch gut.
Ja, also es gibt so... der Tücken und das ist das, was eben ärgerlich ist, wenn man einkaufen geht und ein bisschen fremdgeführt wird. Und wenn es uns heute ja um Real Food geht, dann wollen wir einfach ganz viele Hürden beim Einkauf auch aufzeigen und zeigen, dass es eigentlich immer wieder darum geht, die echten Lebensmittel herauszufinden, die unserem Körper halt einfach am besten gehen. Bei der Zutatenliste, Rieke, da fällt mir noch eins ein, so ein Trick von den Herstellern. Unser Lieblingsthemen, du darfst gleich widersprechen, falls das nicht dein Lieblingsthema ist, ist ja das Thema Zucker und den Umgang mit Zucker und natürlich auch die Schwierigkeit mit Zucker. Und die Hersteller sind ja nicht doof. Die wissen ja auch, dass viele Verbraucher mittlerweile schon wissen, dass die Zutatenliste so aufgebaut ist, wie du es gerade beschrieben hast, und üben dann einen Trick aus. Und zwar tun die ganz viele verschiedene Zuckerarten da rein, sodass jede Zuckerart, manchmal haben die auch komische Namen. Die meisten enden auf das Wort Ose.
Oder auf Sirup.
Oder Sirup, richtig. Und die machen dann ganz viele verschiedene Zuckerarten da rein, sodass die mengenmäßig alle sehr wenig erscheinen und weiter hinten in der Zutatenliste sind, aber letztlich doch eine ganz schöne Menge ausmachen.
Aufsummiert ganz schön viel an erster Stelle stehen.
Richtig, genau. Und das ist eines dieser Tricks, warum es sich auch lohnt, auf die Nährwerttabelle zu schauen. Mhm. Das werden wir aber noch ein anderes Mal betonen.
Genau. Was aber auch dazu kommt, unterschiedliche Zuckerarten haben nicht nur was mit der Zutatenliste und dem Ranking zu tun, sondern in vielen Produkten haben die auch technologische Eigenschaften. Mhm. Zum Beispiel bei Gummibärchen findet man immer die Angabe Zucker und Glukosesirup. Da fragt man sich ja, das ist ja schon ein bisschen doppelt gemoppelt. Eigentlich ist beides im Magen Zucker. Mhm. Aber bei Gummibärchen ist es so, dass die in der Verarbeitung werden nur zum Beispiel Zucker drin, also Saccharose ist das dann ja, normaler Haushaltszucker. Und den können wir uns so vorstellen wie eben zum Kuchenbacken. Und der bildet so Kristalle. Und wenn wir keinen Glukosesirup bei der Gummibärchenherstellung, ja, wie gesagt, hätten, dann hätten wir so klumpige Gummibärchen und keine glatten, fast schon durchsichtigen Goldbärchen.
Das sozusagen knirscht schon auf den Zähnen.
Genau, das kennt man auch von einigen Kuchen- oder Gebäcksorten, von denen man weiß, dass die direkt auf die Hüfte gehen gefühlt. Die haben manchmal so einen schönen Knatschen so zwischen den Zähnen, weil da die Zuckerkristalle sind.
Läuft kalt den Rücken runter.
Und um das bei den Gummibärchen zu vermeiden, gibt es den Glukosesirup. Also es hat nicht nur was damit zu tun, dass der Glukosesirup mengenmäßig nach hinten rutscht in die Zutatenliste, bei Gummibärchen in diesem Fall, sondern auch damit, dass wir eben technologische Eigenschaften nutzen. Und da merkt man schon, wie hochverarbeitet diese Produkte sind, denn es gibt keinen Gummibärchenbaum, das ist 100% Verarbeitung.
Richtig, also Real Food sind Gummibärchen sicherlich nicht.
Nein, leider nein.
Leider nein. Das habe ich früher, als ich im Kinderbereich tätig war, den Bereich übernimmst du ja jetzt Schritt für Schritt, zumindest jetzt mit deinen Studien auf jeden Fall. Ist es ganz interessant, denn ich habe immer gesagt, wenn die Gummibärchen jemals am Baum wachsen, werdet ihr von mir den Freifahrtschein kriegen. Bis dahin...
Hat sich noch keiner gemeldet?
Nein. Komisch. Ja. Bis dahin ist es einfach eine Süßigkeit, mit der man ein bisschen vorsichtig umgehen muss.
Ja.
Aber nochmal zur Zutatenliste. Ich wurde irgendwann mal von einer westdeutschen Zeitung gefragt, ob ich Recherche betreiben kann zu den technologisch notwendigen Hilfsstoffen, so kompliziert heißen die, die nicht auf der Zutatenliste auftreten, nämlich diejenigen, die man zwar in der Herstellung einsetzt, aber letztlich nicht mehr findet. Im Endprodukt findet. Und da dachte ich...
Weil man sie nicht findet, müssen sie nicht auf der Zutatenliste
stehen. Richtig, genau. Du bist ja auch schon im Thema drin. Also das war eben ganz spannend, als ich dich im Vorwege gefragt habe, Rieke, welches ist das Lebensmittel in Deutschland mit den meisten von diesen Hilfsstoffen, die nicht deklariert werden müssen? Und
ich wusste es.
Leider.
Heike dachte, sie stellt mir eine Fangfrage, aber ja. Es ist natürlich das Brot.
Es ist natürlich das Brot. Ihr hört es schon. Also es war Rieke so klar und ich bin damals aus allen Wolken gefallen, ehrlich gesagt, weil ich dachte, also Deutschland und Österreich und auch die Schweiz, wir sind ja so Brotländer und diese Hilfsstoffe sind einfach im Brot drin und je mehr davon drin ist, führt es auch bei dem einen oder anderen Menschen möglicherweise, ganz wichtig, möglicherweise zu den Unverträglichkeiten, denn möglicherweise ebenso, das sind die großen Fragezeichen, wirken diese Stoffe immer noch bei uns im Körper.
Ja.
Und das ist halt gemein für diejenigen, die sehr sensibel auf Lebensmittel reagieren, wenn sie nicht deklariert werden müssen.
Genau, die einzige Möglichkeit, diese Deklaration zu erkennen, man sieht auf keinen Fall, was da mal verwendet wurde, sondern nur, dass etwas verwendet wurde, das ist die Bezeichnung modifizierte Stärke. Aber Stärke kann chemisch modifiziert werden, es kann physikalisch modifiziert werden. Also es ist sehr schwierig,
gentechnisch
eigentlich gar nicht möglich, genau, herauszufinden, was sich hinter modifizierte Stärke in dem Fall genau verbirgt.
Richtig, und damit gibst du mir gerade eine Steilvorlage, weil es ein schönes Papier gibt von einer Gruppe, zwei Menschen sind das. Frau Small hat da die Federführung gehabt. Und
Small hat Big News verkündet.
Genau. Und Big News waren das in der Tat, denn sie und ihr Kollege, die haben einfach mal darüber geschrieben, was verarbeitete Lebensmittel eigentlich mit uns machen als im Belohnungssystem. Also wir sind ja alle so kleine Dopamin-Junkies, manche mehr, manche weniger. Auf jeden Fall ist das ein Hormon, was aus unserem Belohnungssystem kommt. Und da hat sie festgestellt in diesem Papier und viele verschiedene Studien zusammengetragen, dass es, das wissen schon viele, eine direkte Verbindung zwischen Hirn und Darm gibt, auch in beide Richtungen. Also der Darm ist ja unser zweites Gehirn und unser Hirn soll unser erstes sein. Manchmal ist es vielleicht auch andersrum. Da übernimmt der Bauch das Gefühl und der Darm und steuert uns. Und das ist interessant, weil das ist in diesem Papier auch tatsächlich gewesen. Und ich werde den Link in die Shownotes mit reinschreiben für alle die, die das nochmal nachlesen wollen. Wie gesagt, es ist meistens auf Englisch, auch in diesem Fall. Aber möglicherweise sind ihr alle die der Sprache mächtig und habt auch Lust, sowas zu lesen. Was da aber drin vorkam, war, dass es einfach so eine Verbindung gibt und dass unabhängig, ob wir jetzt im Mund einen Geschmack wirklich mit den Sinnen wahrnehmen. Ich sage jetzt mal Zucker, um zu meinem Lieblingsthema zurückzukommen. wenn wir Zucker wahrnehmen auf der Zunge, dann wissen wir, okay, unten im Darm wirkt der Zucker ja dann auch irgendwie. Aber es gibt ja genügend Stoffe, die wirken wie Zucker in unserem Körper, aber die schmecken nicht süß. Die Stärke, die du gerade schon erwähnt hast, ist eines davon.
Oder andersrum, sie schmecken süß, aber wirken nicht wie Zucker, wie zum Beispiel Süßstoffe.
Genau. Und diese Information, die manchmal unserem Bewusstsein, also unserem Geschmackssinn beispielsweise gar nicht sich offenbaren, wirken aber. Und sie wirken unabhängig, ob wir jetzt sagen, wow, ja, na klar, Zucker ist süß und der muss schon irgendwie wirken. Sie wirken bei unserem Körper. Das heißt, auch Stoffe, die wir in Lebensmitteln finden, wie Stärke, wie Maltodextrin, auch das ist eine Zuckerart, wie andere zuckerähnliche Stoffe oder Zuckerarten, die nicht süß schmecken, wirken in unserem Körper, weil im Darm sind sie dann Zucker. Und das wiederum sendet dieses Dopamin ans Hirn und der Mensch indirekt oder unbewusst weiß oder will mehr davon.
Und jetzt kann man Spaghetti Bolognese.
Zum Beispiel ist eine Kombination, aber es werden ganz früh in unserer in unserem Leben schon Geschmäcker geprägt, wenn wir anfangen, so verarbeitete Lebensmittel einzusetzen. Und das ist natürlich ein Effekt, den können wir jetzt nicht mehr rückgängig machen. Also unsere Mütter haben uns schon ernährt oder unsere Eltern. Und wir wurden schon irgendwie groß und haben...
Alt. Nicht groß.
Manche werden nicht groß, aber alt oder andersrum, ist auch egal. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Stoffe sehr früh wirken und deswegen ist so früh auch eigentlich mit echten Lebensmitteln anzufangen. Also wirklich das, was wir nicht als verarbeitete Lebensmittel schon beschrieben haben, sondern wo wir sagen, das ist das echte gute Brot, das ist der echte gute Joghurt, das ist die echte Milch, das ist das echte Stück Fleisch oder natürlich auch Gemüse sämtlicher Art. Und das war wirklich spannend, dass wir, wenn wir verarbeitete Lebensmittel essen, viel mehr unser Belohnungssystem antriggern. Und jetzt sagt man, ist doch super, oder? Ist doch toll, dann fühlen wir uns ständig irgendwie high.
Ja, wobei, also das, was du hier ansprichst, ist ja so eine innere Fehlleitung. Mhm. Also mein Körper glaubt was anderes, als ich sehe oder denke. Mhm. Da fällt mir gerade so ein lustiger Spruch ein, der bei meiner Mama vom Spiegel steht. Das steht, glaub nicht alles, was du denkst. Und das kann man so ein bisschen auf diesen Mechanismus unseres Körpers übertragen. Ja. Und du hast eben schon von unseren Kleinsten gesprochen. Es gibt nämlich auch eine äußere Fehlleitung und die betrifft nämlich vor allem Kinder und Jugendliche, nämlich durch Werbung im Fernsehen und neuerdings eben auch in anderen sozialen Medien, Facebook, Instagram. Was nützen jüngere Leute als ich? TikTok.
Ja.
In diesen Plattformen wird eben einfach auch Werbung betrieben und gerade, ich sag mal so, bis Grundschule, ist es sehr, sehr schwer für Kinder auch vor allem zu unterscheiden, ist das TV-Programm oder ist das Werbung? Mhm. Weil es ist an sich, wir hatten es ganz am Anfang, einfach ein bewegtes Bild.
Ja.
Und diese äußere Fehlleitung führt eben auch dazu, denn wenn man sich überlegt, was wird denn beworben? Es gibt leider keine Lobby für einen Apfel oder eine Lobby für natürliche Produkte, für den Gemüsehändler um die Ecke.
Sondern oder den Joghurt.
Sondern es gibt eine Lobby für Fertigprodukte. Ja. Das, was wir in der Werbung sehen, ist eben das, was wir als hochverarbeitete Lebensmittel bezeichnen.
Und da komme ich jetzt nochmal auf die Small-Studie beziehungsweise auf das Paper zurück, weil da geht sie auch darauf ein, dass wir auch so eine Belohnung bekommen, auch als erwachsene Menschen, wenn wir einkaufen gehen und beispielsweise denken, wow, also der Kaloriengehalt dieses Lebensmittels ist wohl einer, der macht uns satt.
Ja.
Wobei wir alle wissen, dass Kalorien uns nicht satt macht, sondern die Magendehnung da entscheidend ist. Aber der Kaloriengehalt geht durch unseren Kopf, sodass manche Produkte schon vom Ansehen gar nicht sättigend wirken oder wir schauen sie an und sagen, boah, ich bin schon satt. Also so von außen, durch die Werbung. Und dann eben auch, wie teuer ist so ein Lebensmittel? Lohnt sich der Einkauf? Und das Gesundheitsversprechen oder der Gesundheitswert. Aber ich würde eher auf das Versprechen gehen. Denn viele Lebensmittel, die wir jetzt nicht als Real Food bezeichnen würden, wie beispielsweise ein Erdbeerjoghurt.
Ja.
Ich bin heute ständig bei Joghurts. Ne? Aber wir könnten auch das Würstchen nehmen oder Ähnliches. Die haben einen bestimmten Gesundheitswert, weil jemand mal gehört hat, Fleisch sei ja gesund.
Oh, ich habe auch noch ein gutes Beispiel. Fruchtzwerge
auch. Also
tolles Kinderlebensmittel, was beworben wird mit Vitamin D-Zusatz und Knochengesundheit.
Ja.
Und was ist es? Eine Süßigkeit, weil so viel Zucker wie den ganzen Tag oder die ganze Woche gefühlt empfohlen wird, in einem kleinen Becher.
Genau. Oder Cerealien, die hochgesüßt sind. Ja, das ganze Cerealien- und Müsli-Regal im Supermarkt mag man sich dann vielleicht mal anschauen oder auch Smoothies, Ähnliches. Also, und da hat eben Frau Small mit Kollege auch berichtet, dass auch da wieder dieses Belohnungssystem angetriggert wird. Das heißt, wir nehmen bewusst jetzt etwas wahr, sehen, hey, der Kaloriengehalt, der stimmt, das macht mich satt oder erfüllt meine Kriterien an das, wo ich denke, ja, das will ich essen. Manche wollen da ja auch einsparen an Kalorien. Aber sie sagen, ja, der Gesundheitswert, also das, was das Lebensmittel ausdrückt, vielleicht auch über die Werbung so suggeriert, ist das, was ich haben will. Und schwupps, wird wieder das Dopamin, also das Belohnungssystem, aktiviert und wir denken, wow, wie toll.
Ja, und wenn man sich nochmal bewusst macht, dass wir uns leider häufig mit Essen belohnen und Belohnungssysteme anknüpfen, kann man auch erkennen, dass viele Werbungen sich genau das zunutze machen. Und mir fällt dazu gerade eine Werbung ein von insbesondere so Schokoriegeln und so weiter, wo dann die Mütter vollkommen erschöpft eine Mittagspause brauchen und ach, sich jetzt eine Genusspause gönnen von dem anstrengenden Tag. Und die Kinder kriegen das natürlich auch. Und da genau da knüpft es ja schon wieder an, weil es ist wieder eine Belohnung, eine Belohnung vom Alltag durch Essen, was beworben wird.
Ja.
Was sagt mir das? Nicht kaufen.
Richtig, genau. Einfach nicht kaufen. Also sehr früh in meiner Selbstständigkeit war ich in den Schulen unterwegs und hat ein Schüler gesagt, Frau Niemeyer, ist alles, was in der Werbung vorkommt, denn nicht gut?
Ja, alles richtig gemacht.
Und dann habe ich nur gedacht, ja, du könntest jetzt den Unterricht übernehmen. Also alles verstanden, denn die meisten Werbeprodukte also in der beworbenen Produkte brauchen die Werbung, um überhaupt den Wert klar zu machen. Aber das Bauchgefühl sagt doch eigentlich ganz häufig, wenn wir so die Körperintelligenz und die eigene Intuition wieder wachkitzeln, dass wir eigentlich die Lebensmittel eher beim Bauern finden, beim Landwirt.
Da darf man sich noch einen tollen Spruch, heute ist ein guter Tag für Sprüche. Man sagt ja auch ganz plakativ, du bist, was du isst.
Ja.
Und ich möchte lieber ein knackiger Apfel sein, als eine schlapprige Sahnetorte.
Aber die ist süß und weich.
Apfel ist auch süß und knackig.
Na gut, also hast du gewonnen. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Also, neulich habe ich einen Podcast gehört, wo auch der Hirschhausen, der ist ja auch ein Sprücheklopfer, ne?
Ja.
Da könntest du noch in die Schule gehen. Und der Hirschhausen hat gesagt, jetzt ist mir der Faden gerissen. Was hast du gerade gesagt, Rieke?
Ich habe vom Apfel gesprochen.
Ah, genau. Er hat gesagt, genau, und dem knackigen, süßen Apfel. Er hat gesagt, man sollte, bevor man in etwas hineinbeißt, immer überlegen, ob man daraus bestehen möchte.
Ja, siehst du, das geht in genau die gleiche Richtung.
Ja. Und dann ist ganz klar lieber der Apfel als die süße Sahnetorte. Wobei ich auch Sahnetorten manchmal echt toll finde. Oder Mohnkuchen mit Sahne, das ist natürlich nicht das Beste. Aber
bei Heike gibt es immer nur Mohnkuchen.
Ja, es tut mir leid. Wenn man den besten Mohnkuchen haben will, da gibt es nicht viele Anlaufstellen. Und eine ist sicherlich meine Küche.
Zurück zu den Fertigprodukten.
Und der Fressformel.
Ja, unbedingt. Davon haben wir noch gar nicht gesprochen.
Mhm.
Die Fressformel ist vielfach in Studien mittlerweile schon publiziert und besagt ein perfektes Verhältnis von Zucker, Fett und Salz, was süchtig macht.
Richtig.
Diese Formel ist der Grund, warum die Chipstüte leer sein muss, bevor wir sie in den Müll schmeißen.
Ja.
Wir schaffen es nicht, vorher aufzuhören, weil die eine perfekte Kombination haben. Ich habe das mal gehört, umgangssprachlich, dass das so eine Mastformel ist, also Mast in Form von Tiere mästen, weil zum Beispiel Ratten sich damit ins Fresskoma futtern. Die hören nicht auf.
Ja, und das ist eine Zusammensetzung von Lebensmitteln, die wir so auch in der Natur gar nicht finden.
Nein.
Also das sind immer verarbeitete oder selbst hergestellte, aber verarbeitete Lebensmittel, die diese Kombination haben. Und nun darf man sich vorstellen, dass in der Produktion bei den Lebensmittelkonzernen, da gibt's große Abteilungen, die heißen F&E, Forschung und Entwicklung. Und die forschen natürlich daran auch, wie ein Lebensmittel geschaffen sein muss, dass es in diese Fressformel eben berücksichtigt, dass sie Lust auf mehr macht. Denn kein Lebensmittelunternehmen lebt ja von satten Menschen oder so, oder die wenigsten Unternehmen haben dieses hehre Ziel. Ich will da gar nicht so ein Unternehmens-Smashing machen, aber ich möchte einfach deutlich machen, dass es Lebensmittelunternehmen gibt, die das wirklich darauf anlegen, diese Formel zu erfüllen, sodass wir das haben und sodass wir dieses Nicht-Satt-Gefühl haben.
Dass es nicht bei einem Stück bleibt, sondern aufgegessen wird.
Genau, und diese Mastformel, also oder Fressformel, da gibt es verschiedene Funktionen zu, das muss man glaube ich, sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass es das in der Natur nicht gibt. Das heißt, mit natürlichen Lebensmitteln im Umkehrschluss fällt es einem total schwer, sich so zu überfressen.
Ja, weil zum Beispiel, also die Formel ist ja immer Kohlenhydrat und Fett in Kombination. Sehr kohlenhydratreiches Lebensmittel, was mir sofort einfällt, Reis. Mhm. Hat 0, gar kein Fett gefühlt, ja. Aber unendlich viele Kohlenhydrate.
Genau.
Ein sehr, sehr fettreiches Lebensmittel.
Öl. Olivenöl.
Oder auch sowas wie fettreicher Fisch.
Ja.
Hat gar keine Kohlenhydrate.
Richtig, genau. Und da kann ich mir jetzt bei beiden Lebensmitteln nicht vorstellen, dass man sich so überfüttern kann. Ja? Also, dass man sagt, boah, ich immer mehr und mehr. Genau. Aber wenn wir jetzt aus dem Ganzen irgendwie ein Gericht machen, was auch noch Zucker in der Soße hat, wie wir es ja in Fertiggerichten so finden. Ja, da ist eine große Menge Reis drin, dann auch noch Zucker in der Soße und dann auch noch irgendwelche Fette, leider keine hochwertigen Fette, dann wird da ein Schuh draus und dann wird das noch schön gesalzen und damit man den Salzgeschmack nicht so schmeckt, dann zuckert man wieder ein bisschen gegen und so weiter.
Ein bisschen Säure dazu.
Und auf einmal sind wir bei einer Zutatenliste, die irre lang ist.
Ja.
Und das ist das, wo wir anfangs ja gesagt haben, Vorsicht vor zu langen Zutatenlisten. Das ist ein deutliches Indiz dafür. Und jetzt mache ich noch mal kurz einen Blick in die Wissenschaft. Du kennst die Studie auch. Und
ja.
Da geht es darum, dass jetzt ist es nicht Frau Small, sondern Herr Hall. Aber aus dem gleichen Jahr, und auch diese Studie lege ich gerne mit in die Shownotes, da ging es darum, dass es zwei Gruppen gab, die man miteinander verglich. Es waren alles gesunde Menschen und man hat mal der einen Gruppe für 2 Wochen hochverarbeitete Lebensmittel gegeben und der anderen Gruppe normale, natürliche Lebensmittel. Und dann mussten die beiden Gruppen tauschen. Das nennt man das Crossover-Design, sodass man beide Gruppen mal mit beiden Situationen ausgesetzt hat.
Und bevor man die Gruppen tauscht, wird nochmal geguckt, was hatte man denn jetzt für Effekte in dieser Gruppe A gehabt, für die hochverarbeiteten Lebensmittel hatten. Und erschreckenderweise haben in 2 Wochen durchschnittlich die Leute schon 1 Kilo zugenommen. Und das ist wahnsinnig erstaunlich, in 2 Wochen gleich so viel zuzunehmen.
Ja.
Das ist schon wirklich Wahnsinn.
Denn das Tolle ist,
sie haben es alles wieder abgenommen. Sie also auch Glück für alle, die als erstes in der, ich sag mal, schlechten Gruppe waren.
Richtig, es wurde auch wieder abgenommen. Und wodurch das, warum das dazu kam, ist, die durften ad libitum essen. Also es war nicht eine Studie, die darauf ausgelegt war, ein kalorisches Defizit hinzulegen.
Sondern sie durften so viel essen, wie sie wollten.
Genau, was ja auch reale Bedingung ist. Also wir im Alltag essen ja auch nach Hunger und Sättigungsgefühl.
Und nach Lust und Laune.
Nach Lust und Laune. Und deswegen war das so realitätsnah, diese Untersuchung. Und die verarbeiteten Lebensmittel gegessen haben, Burger waren dabei und so weiter, also hochverarbeitetes, die haben am Tag durchschnittlich 500 Kilokalorien mehr gegessen.
Das ist Wahnsinn.
Das ist echt Wahnsinn.
500 Kilokalorien, wenn wir uns überlegen, ich gehe mal jetzt so von unseren Rezepten auf der Website aus, 500 Kilokalorien enthält bei uns so gut wie nie ein Frühstück zum Beispiel. Also ein großes, vollwertiges Frühstück, von dem ich pappsatt bin, stundenlang, das enthält so
richtig,
keine genau. 500 Kalorien, ja. sondern weniger.
Richtig, genau.
Da müsste ich dann noch
das wie
fettes Käsebrot dazu essen.
Ja, das ist so sowas. Wie eine extra Portion jeden Tag. Und das haben die gar nicht ja unbedingt gemacht, also, aber die haben einfach, was festgestellt wurde, innerhalb der gleichen Zeit wie die anderen, haben die einfach mehr Kalorien aufgenommen.
Mhm.
Ja, die haben in der gleichen Zeit mehr Kalorien. Das bedeutet, das hast du ja auch vorher schon gesagt,
ja.
die Energiedichte ist einfach so hoch. Also pro Gramm, was die gegessen haben, ist da wahnsinnig viel Energie drin. Und das ist genau eines dieser Kriterien für die verarbeiteten Lebensmittel. Die haben eine Energiedichte, die so hoch ist, dass wir den Magen gerade mal leicht gefüllt haben und trotzdem schon irre viele Kalorien drin sind. Und das ist wirklich ein echtes ein echter Makel aus unserer Sicht der Gesundheitsförderung, aus unserer Sicht, dass die Energiedichte so hoch ist, weil man ist kaum satt, aber man hat schon irre viele Kalorien gegessen.
Ja. Und nun sind wir ja eigentlich gar kein Fan vom Kalorienzählen.
Überhaupt nicht.
Und aber warum sind die Kalorien trotzdem so wichtig?
Also Kalorien sind wichtig, weil es so eine Art von... schon eine Idee gibt, dass wir Energie brauchen jeden Tag.
Genau, und da kommt auch wieder das, was wir vorhin sagten, diese Fresskombination zugunsten, weil diese Kombination sorgt dafür, dass wir A, viel essen und B, dass Kohlenhydrate und Fett auch einfach wahnsinnig viele Energie enthalten.
Also richtig.
Viele Kalorien.
Aber wichtig ist auch zu sagen, dass Kalorien eben nicht satt machen und das, was so eine Abkehr von dem Kalorienzählen ist, dringend angesagt, denn das, also Max Rubner hat das im 19. Jahrhundert auf den Weg gebracht, dass eine Kalorie ist. Und heute weiß man, dass Kalorien sehr unterschiedliche Wirkungen bei uns im Körper haben. Also eine Fettkalorie wirkt anders als eine Reiskalorie, also eine Kohlenhydratkalorie. Und man darf natürlich auch keinen Chiasamen, der eine bestimmte Kalorienmenge hat, mit einer Coca-Cola vergleichen. Die wirken einfach ganz unterschiedlich. Und so hat man dann eben auch gesagt, dass Sättigung, also sich das Gefühl von mit echten Lebensmitteln im besten Fall satt essen, hat halt nichts mit Kalorien zu tun, sondern das hat was mit Magendehnung zu tun, das hat was mit Hormonen zu tun, die unseren Appetit regulieren, das hat was damit zu tun, wie die Verdauung im Darm funktioniert, also nicht, wie sie abläuft, nicht, ob sie funktioniert oder nicht, sondern wie sie abläuft einfach. Auch das ist ein ganz feines Geflecht von vielen Einflussfaktoren. Und letztlich, und da, das ist ja ein Gebiet, was uns wahrscheinlich noch Jahrzehnte jetzt begleiten wird, ist das Darmmikrobiom. Also alle unsere Freunde, unsere Mitesser im Darm, die von dem leben, was wir ihnen anbieten. Und auch da findet man heraus, dass wenn zu viele nicht notwendige Stoffe in unserem Essen sind, auch die Darmmikrobiota, also unsere Darmmitbewohner, die Bakterien, die Viren und so weiter, verändert und damit auch eben insbesondere unser Immunsystem und so weiter verändern
kann. Und eben nicht nur verändern, sondern leider negativ verändern. Wir füttern mit natürlichen Lebensmitteln unser Darmmikrobiom auch positiv und es kann aber auch negativ sich entwickeln durch hochverarbeitete Lebensmittel.
Richtig.
Wir haben es schon oft gesagt.
Ja, genau.
Lass uns, ich glaube, so langsam mal zusammenfassen und zum Ende kommen.
Ja. Es ist so spannend, dieses Thema.
Wir könnten noch Stunden weiterreden.
Ja,
genau. Und für alle, die, glaube ich, mehr wollen, ist auch ein Blogpost in Arbeit.
Ja.
So viel darf ich schon mal verraten. Okay, eine wichtige Sache, die ich, glaube ich, in jedem Einkaufstraining, was ich schon gegeben habe, gesagt habe, ist Lebensmittel, die ich in meinen Einkaufswagen packe. Wenn ich die aufs Fließband packe oder in den Einkaufswagen, dann gucke ich, dass ich 80% der Lebensmittel habe, die keine Zutatenliste enthalten. Und nur 20% von meinem Wocheneinkauf der Lebensmittel hat überhaupt eine Zutatenliste. Super Hilfswerk ist dabei, in manchen Lebensmittelläden gibt es sogar so Einkaufswägen, wo so ein kleiner Trenner drin ist, wo eigentlich so leicht Kaputtbares reingepackt werden soll. Der eignet sich auch wunderbar für Hochverarbeitetes und man hat sofort eine räumliche Trennung von diesen, ja, ich sag jetzt mal Produktgruppen.
Mhm.
Und das ist eine ganz tolle Variante, um darauf zu achten, nicht zu viel Verarbeitetes einzukaufen.
Genau. Und du hattest noch so einen tollen Tipp, und zwar, dass es um die Werbung geht. Also, dass man da eigentlich schon mal anfängt.
Genau, Tipp Nummer 2. Alles, was beworben wird, kaufe ich nicht.
Mhm.
Es ist sehr schwer, weil man bekommt genau auf das, was beworben wird, ja auch Appetit. Ich erwische mich immer wieder selbst. Aber man kann davon ausgehen, dass alles, was eine Lobby hat und beworben wird, nicht gesundheitsförderlich ist. Und eine lange Zutatenliste enthält.
Sprich, man geht in den Supermarkt und guckt am besten erstmal nicht auf Augenhöhe, denn dort stehen meistens die beworbenen Produkte, sondern man nimmt die sogenannte Bück- und Streckware, also die unten oder sehr weit oben stehen, denn das ist erstens gesundheitsförderlich, weil man eine kleine Gymnastikübung einlegt und andersrum auch die Lebensmittel häufig da zu finden sind, die schon mal eher natürlichem Ursprung sind. Also der Naturjoghurt, um ihn nochmal zu erwähnen, steht eher weiter unten in der Regel bei den meisten Supermärkten und der Fruchtjoghurt auf Augenhöhe.
Meistens zumindest, ja. Dann Tipp Nummer 3, den Rohstoffgedanken mit in den Supermarkt nehmen, sich zu überlegen, wieder an das Gummibärchen von vorhin denken, wachsen die am Baum, wachsen die in der Erde? Nein, es muss wohl hochverarbeitetes sein. Oder wenn man, vielleicht durch noch ein schönes Beispiel, ja, Orangensaft.
Ja.
Woraus besteht Orangensaft? Aus einer Orange. Und ich glaube, jeder hat schon mal mindestens eine Zitrone ausgepresst und weiß, wie viel von der Zitrone übrig bleibt und wie wenig Saft man eigentlich bekommt. Und das zeigt schon das Verhältnis von Rohstoff, wie viel würde ich von der Orange essen, wenn ich einfach nur eine Orange kaufe und wie viel bleibt von der Orange in dem Saft übrig und zeigt uns auch nochmal, dass auch das zum Beispiel ein sehr verarbeitetes Lebensmittel ist.
Richtig, also Obst, in einfachen Worten, muss gekaut und nicht getrunken werden.
Ja, Zähne nutzen, wenn man sie hat.
Das war jetzt der Spruch Nummer, weiß ich nicht, wie viel für heute. Ja, ich weiß sogar, dass du, ich weiß, von wem du ihn hast.
Von dir.
Ja, genau. Und aber das Gleiche gilt auch für die tierischen Lebensmittel. Ja. Also da möchte ich auch nochmal eine Lanze für brechen. Auch wenn ich mich sehr gerne für Fleisch ausspreche, für diejenigen, die gerne Fleisch essen. Wir haben nicht den Anspruch, dass man ständig Fleisch essen muss, sondern wenn man Fleisch isst, und da sind diese 300 Gramm, die empfohlen werden pro Woche, auch aus ökologischer Sicht eine nicht verwerfliche Menge, wie die Planetary Health Diet es sagt. Wir haben einfach mit, wenn wir echtes Fleisch essen, auch immer Fleisch vor Augen und nicht irgendwelche Würstchen oder so.
Oder generell Wurstware.
Ja.
Sondern ein Stück Fleisch, was noch am Stück ist.
Also richtig, genau.
Und nicht...
Und für alle die auf dem Markt der veganen oder vegetarischen Lebensmittel unterwegs sind oder neu sind auch da, bitte auch darauf achten, dass die Produkte eine sehr kurze Zutatenliste haben, auch wenn sie fleischlos sind oder wenig tierische Produkte. Auch diese tierisch oder tierfreien Produkte können hochverarbeitet sein und sind deswegen auch mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten.
Ja, ich glaube, dazu können wir noch eine ganz neue Folge aufnehmen zu vegetarisch und veganen Ersatzprodukten. Mhm. Das packen wir, glaube ich, mal in die Pipeline. Aber nach unseren Top 3 Zusammenfassungen würde ich sagen, ich denke mal, das Thema wird uns 2021 noch eine Weile begleiten. Ja. Und man sieht es ja auch immer in unseren Rezepten auf dem Blog und so weiter, dass wir generell total dafür einstehen, natürliche Produkte zu wählen.
Ja.
Die kommen alle ohne Zusatzprodukte aus, die verarbeitet sind.
Richtig, genau. Und unsere Aufgabe ist es ja schon seit vielen Jahren, schnelle Rezepte auch zu bekommen. Das heißt, wenn jemandem die Ideen fehlen, was mache ich denn statt der verarbeiteten, was auch immer, Pizza oder so, als schnelle Mahlzeit, dann gönnt euch einfach mal einen Blick auf unsere Website essenz.hamburg. Unter dem Reiter Rezepte findet ihr ganz viel Verschiedenes, alle aus unseren Händen gemacht und alle zum Ausdrucken natürlich auch. Also da gibt es genügend Optionen, was man noch alternativ machen kann. Ja, Enrique, ich freue mich auf dieses Jahr mit dir, weil dieses Thema ist spannend. Es wird uns weiterhin begleiten. Und ja, es fühlt sich auch einfach gut an, echtes Lebensmittel.
Ja, echtes Leben, echtes Essen. Noch ein Spruch und jetzt hören wir auf.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Auf Wiederhören, bis bald.
Ciao.